Da sind wir wieder, 2 Wochen sind rum, mir fliegt der Helm weg. Ja, yeah, Musikergelaber ist wieder auf euren Ohren. Heute Folge Nummer 72 und wir greifen ein altes Thema auf, was wir schon mal besprochen haben. Und wir bedanken uns daher ganz herzlich beim Sebastian. Sebastian ist ein Gitarrenkollege von uns, spielt in einer Bluesrockband namens Village Blues. Also wenn ihr irgendwie eine coole Bluesband braucht, mit 4 gut aussehenden jungen Männern, dann schreibt uns oder beziehungsweise sucht einfach mal in den obligatorischen Suchmaschinen. Da findet ihr die. Also Village Blues heißt diese Band. Ziemlich coole Band. Sebastian hat uns mal geschrieben oder ja, so vor kurzem geschrieben und es ging um das Thema Sweet Spot. Das hat man öfters mal erwähnt und er hatte eigentlich total clever eigentlich, weil wir sind da gar nicht drauf eingegangen, also eigentlich total blöd von uns, aber er hat richtig drauf reagiert und es ging darum, für diesen Sweet Spot hat ja eigentlich jeder Gitarrist oder Bassist, egal wer, so seine eigene Vorstellung beziehungsweise seinen eigenen Punkt, wo dieser typische Sweet Spot ist. Das kann zum Beispiel sein, du hast die gleichen Instrumente, den gleichen Verstärker da stehen und es spielen unterschiedliche Leute dieses Instrument und diesen Verstärker und dann klingt es auf jeden Fall anders, beziehungsweise die Leute würden das komplett anders einstellen, weil jeder so seine eigene Vorstellung hat. Und da hat Sebastian, danke an dich, einen sehr guten Einwand gebracht. Ich habe mich auch bei ihm bedankt, weil es war clever. Ein sehr guter Einwand, sehr gut. Und darauf wollen wir jetzt nochmal eingehen, aber ich möchte das nicht alleine machen. Daher, hallo Daniel, wie geht's, wie steht's?
Ja, hallo an alle. Ja, ich bin auch noch da. Das war, ja, ein schöner Einwand. Dementsprechend wollen wir da auch drauf einsteigen und ich würde gleich nochmal den Ball zurückspielen, weil ein wichtiger Punkt, was noch irgendwie dabei ist, ist natürlich realer Amp versus einen digitalen Amp. Kann ich beim realen Amp die Einstellung, die ich da habe, umgekehrt, beim digitalen Amp, die Einstellung, die ich beim realen Amp habe, auch beim digitalen Amp nutzen? Theoretisch ja umgekehrt, also bei mir wäre es jetzt zum Beispiel umgekehrt, deswegen. Und da ich ja jetzt nicht die Vergleiche habe, müsste ich jetzt zurückrudern, aber Alex hat einen perfekten Vergleich, denn er hat einen realen Amp gehabt, den er jetzt auch digital besitzt. Deswegen, richtig. Alex, wie genau sieht es so aus mit den Einstellungen realer Amp versus einem schönen Modeler?
Genau, richtig. Genau. Es geht um das Thema Mythos des perfekten Gitarren- oder Bass-Sounds oder Amps oder wie auch immer. Darauf wollen wir eigentlich eingehen. Und Sebastian war derjenige, der uns da ein bisschen auf das Thema gebracht hatte, wegen diesem Thema Sweet Spot. Das ist wirklich so ein ganz interessantes Thema, wo ich ein bisschen klugscheißen kann. Nämlich, ich hatte, wie ihr ja wisst, einen Orange AD200 MK2, so hieß der, glaube ich, dieser Amp von Orange, war so ein Vollröhrenverstärker für Bass. Eine passende 412er Box, auch von Orange. Und das war eigentlich der optimale, also das ist nach wie vor, muss ich zugeben, der perfekte Sound für mich gewesen. Und das war so der Sweet Spot Amp, so könnte man es eigentlich fast schon sagen. Weil es war eigentlich für mich wurscht, egal wie ich es eingestellt habe, es war immer irgendwie cool. Also
ja,
egal.
Das muss ich auch sagen, ja. Groß, egal was war, du konntest den einstellen, es war immer geil. Also ich auch als Gitarrist habe immer gedacht, yeah, ich brauchst mich gar nicht.
Ja. Aber es war auch so, ob wir in Kneipen gespielt haben, hat funktioniert. Ob wir auf größeren Bühnen gespielt haben, hat funktioniert. Als wir damals bei Bosshaus Vorband waren, auf dieser mega großen Bühne, hat funktioniert. Genau, aber ich habe den irgendwann mal verkauft und jetzt gibt es ja diese neue digitale Welt und man kann ja digitale Verstärker und digitale Lautsprecherboxen kann man sich ja für günstig Geld, sage ich mal, besorgen. Und da habe ich mal ein bisschen ausprobiert. Und zwar der Helix, Helix LT oder die Helix Floor, glaube ich, ist es. Oder Helix Stomp, also die Vorgängerversion des jetzigen Helix. Es kam jetzt eine neue Version, das Stadium. Die haben diesen Bass-Amp als, ja, wie sagt man denn dazu? Als Amp im, im Gerät, ja, sozusagen.
Als Modeling-Amp.
Als Modeling drin, genau. Drin. So, genau.
Ich glaube, das FM3 hat das auch so, sogar. Ach, dein.
Echt? Ja,
weil geil ist geil. Da musst du natürlich.
Ach
auch
so, da müssen sie dann klauen die alles, genau. War halt drin gewesen und ich hatte mir dann eine IR-Box gekauft. Die kann man ja im Internet, kann man ja IRs kaufen. Das sind so digitale Amps, gell? So kann man das einfach mal so laienhaft da.
Ja, so Impuls-Responses, ne? Von Gitarrenlautsprechern oder Basslautsprechern, genau.
Genau, und da hatte ich dann die passende Box dann auch gekauft, weil ich wollte, und ich war auch so ein bisschen naiv und dachte eigentlich, boah, da baust du das doch einfach so digital nach und da kommt genau das Gleiche raus wie vorher auch. Ja, kleiner Spoiler, nein, ist nicht so. Es war komplett anders. Es war nicht so, wie ich den Sound im Kopf hatte oder den Sound gefühlt habe. Jetzt ist die Frage, woher kommt denn das jetzt? Ne? Man hat das ja alles so ein bisschen eingestellt. Ne? So grob hat man ja so noch diese Werte, die man im Amp hat, ja noch so im Kopf gehabt und hat das so eingestellt. Aber es kam tatsächlich nicht so rüber, wie ich das im Kopf hatte. Woran liegt's? Ich glaube, viel liegt das auch daran, da ich ja diese über eine FR-FR-Box den Sound abgegriffen habe. Also ich habe jetzt nicht irgendwie den Helix an einen Bass-Amp angeschlossen, beispielsweise. Die Möglichkeit gäbe es ja auch irgendwie. Sondern ich hatte den Helix direkt an so eine FR-FR-Box angeschlossen, und zwar von der Firma Headrush, die ich eigentlich ganz cool finde. Aber es kam einfach nicht so rüber, weil, so meine Interpretation, ja, der kann ja gar nicht diese Luft rüberbringen, wie es beispielsweise so ein richtiger, cooler Basslautsprecher irgendwie hat oder machen kann. Also ich konnte tatsächlich nicht den Sound rüberbringen, so wie es vorher im Kopf sozusagen war. Eine kleine Anekdote habe ich jetzt auch noch, wo man so ein bisschen merkt, weil in der jetzigen Band benutze ich auch die FR-FR-Box. Und bei Fading Hills ist das, benutze ich ja die FR-FR-Box. Und bei der letzten Probe habe ich dooferweise diese Headrush-Box zu Hause liegen lassen. Habe sie vergessen einzupacken. Da dachte ich so, Mist, ey, wie probe ich denn jetzt? Und da stand im Proberaum noch so ein alter Vollröhren-Gitarren-Amp. Und dann haben wir dann einfach die Vorstufe von meinem Bass-Effektboard haben wir einfach an den Effektweg von der Gitarrenbox angeschlossen, von dem Verstärker angeschlossen. Und das hat richtig gewumst. Also es war ein richtig cooler Sound. Und da haben die, das klingt ja viel anders und viel ganz anders. Da haben dann meine Jungs dann gesagt, ja klar, logisch, da ist eine 412er Gitarrenbox drin, ein riesen Kasten. Allein schon die Box vom Volumen her ist ja viel größer als so eine kleine 12 Zoll ja, Headrush, ne? Die ist ja so ein bisschen wie so ein Monitorlautsprecher aufgebaut. Also du kannst das gar nicht so rüberbringen in dieser Hinsicht. Jo, so das Thema oder Live-Erfahrung oder meine Live-Erfahrung. Kann man jetzt einen digitalen Amp auf einen analogen Amp oder beziehungsweise in meinem Fall war es ja umgekehrt gewesen, kann man das denn so 1:1 ummünzen? Also meiner Meinung nach funktioniert es nicht. Wenn ihr anderer Meinung seid, wenn ihr das auch schon mal ausprobiert habt, dann schreibt gerne. Ja? Ich bin da gerne offen für andere Themen. Vielleicht habt ihr ja irgendwas eingestellt, wo ihr sagt, boah, das muss ja jetzt irgendwie so und so musst du das machen oder das hast du vergessen oder wie auch immer. Schreibt uns da mal gerne. Das würde mich mal interessieren. Jo, Daniel, jetzt habe ich ein bisschen gelabert.
Das war schön, ja.
War schön, gell?
Ja. Mach ich weiter so.
Daniel hat den Grill angeschmissen übrigens.
Ich habe so hab so Netflix an und gucke mir schon Folgen an. Nein, Quatsch. Nein.
Genau.
Thema Sweet Spot, ja. Im Prinzip haben wir natürlich schon so in dem Prinzip auch schon was gesagt. Aber nichtsdestotrotz kann man das ja wiederholen. Vieles, weil wenn man es öfter hört, vielleicht bleibt es auch im Kopf. Also eine Sache, was ganz wichtig ist, der Sweet Spot, was das doch immer heißen mag. Also ich persönlich, mein Sweet Spot hat mit dem Verzerrungsgrad zu tun und das ist eben ein, ja, so ein Klang hat im Ohr, wo ich dann sage, das wummert nicht zu sehr und wenn ich zwischen Hals und Steg-Pickup wechsle, dass dort dass das immer gut klingt, sage ich mal. Das ist so mein Sweet Spot im Prinzip. Das kann für jeden anders klingen. Das kann für jeden anders sein. Zum Beispiel, wenn jemand so ein bisschen mehr Verzerrung mag und so, der würde meinen Sweet Spot garantiert nicht mögen.
Also Metal-Gitarrist zum Beispiel, genau, würde was anderes. Zum Beispiel der Sebastian ist ja Bluesmusiker.
Das wollte ich jetzt so als Vergleich bringen. Genau. Ja. Nee, mach du, Rich.
Aber es ist tatsächlich so, ich glaube, so Metal-Gitarrist, der hat einen anderen Sweet Spot wie jetzt. Ja, du bist eher so Rockmusiker, würde ich jetzt sagen, ja.
Und echt? Keine Ahnung, ja, so rockmäßig, ja.
Genau.
Und, vielleicht.
Der Sebastian ist ja eher so der Bluesrocker, sage ich mal. Und da wird's, also vom Sound her ist ja schon eine andere Herangehensweise, denke ich jetzt einfach mal. Und daher kommt vielleicht schon dieser Sweet Spot, der unterschiedlich ist. Also genauso ist ja so ein typisches Thema, habe ich ja mal so mitbekommen, bei den Gitarristen so in den verschiedenen Bands. Der eine sagt, ah, ich hätte gern den einen modernen Verzerrer, der andere, nein, ich will jetzt so einen Vintage-Verzerrer haben. Und der eine sagt,
Was das auch immer heißen mag.
Ich habe da immer gern zugehört, aber ich habe mir da immer gedacht, so, okay, was kann jetzt alles sein? Ne? Was ist jetzt Vintage? Was ist jetzt modern? Oder ich glaube, es fängt ja auch schon mit der Gitarre an, wenn du überlegst.
Ach Gott, ja.
Da kannst du ja schon loslegen. Ne? Es gibt ja dann diese Humbucker, der sagt, ich will auf jeden Fall, brauche ich einen Humbucker-Gitarre, weil da hatte ich mehr Wumms. Und der andere sagt, nee, ich will lieber die Single-Coils haben. Der andere kommt mit den P90-Pickups an. Und es ist ja schon interessant, wenn es so irgendwelche Bands, ich schweife gerade voll ab, aber ich bin jetzt gerade so in dem Thema drin, wenn du so Bands anguckst.
Ja, gehört auch irgendwie alles so zum Sweet Spot ein bisschen drin, ja.
Wenn du so Bands mal anguckst, so Live-Konzerte, und ich gucke mir immer gern so das Equipment an, wenn man so sieht, ist immer ein bisschen schwierig, ne? Wenn so Live-Konzerte sind, so im Fernsehen, und ist ja immer schnelle Kameraführung, schneller Schnitt und so weiter, kriegst du nicht immer alles so ganz 100% mit, aber ich versuche da immer ein klares Auge zu haben. Und es gibt ja oft irgendwelche, Iron Maiden zum Beispiel, die haben doch, glaube ich, auch, spielen die nicht mit Single-Coil-Gitarren in einer...
Nee, ich glaube, die haben auch Humbucker, aber das sind so Fender-Gitarren, ja.
Ah, guck, siehst du, nicht richtig geguckt.
Kann sein, ein Humbucker im Single-Coil-Format. Jetzt habe ich es.
Ah, okay, siehst du.
Aber trotzdem, da müsste ich nochmal gucken, ich weiß es nicht mehr genau.
Aber die haben trotzdem wahrscheinlich sich für so eine Stratocaster-Version mit eben diesen kleinen, kleinen Humbucker, haben sich extra dafür entschieden, weil es halt so ist, weil sie sagen, das ist halt der Hammer. Und haben sich jetzt nicht für eine Les Paul entschieden, wo du siehst, bam, so und so ist es. Weißt du?
Ja. Oder also es ist natürlich Geschmackssache. Es ist alles Geschmackssache. Wie gesagt, bei mir, wenn man nochmal zurück zu meinem Grundgedanken ist, was mein Sweet Spot ist, ich denke nicht an Vintage und modernen Sound, sondern ich denke eher, dass der Gitarrensound, dass der Verzerrer dynamisch reagiert. Was mache ich immer? Dynamisch. Dynamisch für mich bedeutet, wenn ich da leise reinhaue, also ganz sanft reinhaue, ist das dieser verzerrte Ton clean. Ich kann also ganz leicht runterhauen und dann habe ich im Prinzip einen clean Ton. Wenn ich kräftiger runterhaue, jetzt nicht volle Otze, sondern normal runterhaue, ist der verzerrt. Und gut, für Soli brauche ich halt dann noch einen Booster, einen Verzerrer, was auch immer. Und das ist für mich dann so ein Sweet Spot vom Verzerrungsgrad her. Der soll, wenn ich leicht runterhaue, noch clean sein, gerade so. Und ansonsten, wenn ich normal runterhaue, schon richtig schön verzerrt. Und dafür brauche ich halt, das kann nicht jeder Amp, auch nicht jeder Modeling-Amp. Da muss ich auch immer gucken, welchen Amp ich da benutze, dass er das kann. Für mich. Und dann muss er so einen gewissen Ton haben. Und da ist es auch so jetzt, wenn ich jetzt in so einer Rockband bin, dann habe ich andere Bedürfnisse an den Ton, wie zum Beispiel, wenn ich mit dem Chor spiele. Der Chor soll ja einen richtig geilen Clean Sound haben, zum Beispiel bei mir. Das muss der Clean, das muss einfach irgendwie, ja, das muss in meinen Ohren gut klingen, was das auch immer heißen mag, aber es soll gut klingen. Und dann bin ich dann eher beim Fender Amp, weil wenn ich dann runterdrehe, ist der auch schön clean und hat einen sehr schönen clean Sound. Wenn ich dann hochdrehe, ist der verzerrt und dort gefällt mir der verzerrte Sound nicht so gut für eine Rockband. Jetzt für mich, Gottes Wille, für mich. dann hole ich lieber so einen marschelligen Amp, weil das ist für mich einfach gewohnt. Vielleicht einfach, weil ich so viele Bands gehört habe mit einem Marshall-Amp. Und da muss es eben ein Rock-Amp sein, also ein marschelliger Amp sein. Und dort ist es so, dass ich trotzdem den Verzerrungsgrad ähnlich habe. Also wenn ich ganz leicht runterhaue, ist der immer noch fast clean.
Okay.
Also das ist da relativ ähnlich. Und was ich dann auf jeden Fall benutze als Gitarre, weil du es so schön sagst, früher habe ich auch mal gedacht, es muss ja eine Les Paul sein, aber ich habe mich einfach gewöhnt an so eine ST-Style-Gitarre. Ist so, wie es ist. Aber es soll immer Humbucker sein. Ich habe auch mal es probiert mit Single-Coils und ich bin einfach bei Humbucker hängen geblieben, weil es weniger störungsanfällig ist und so weiter. Brummt nicht so leicht und so weiter. Und war auch beim Gitarrenbauer und habe auch extra gesagt, ich möchte jetzt nicht so einen Humbucker mit möglichst viel Output, sondern er soll halt dynamisch reagieren können. Ja, und der hat mir halt dann diese Humbucker empfohlen und die habe ich dann auch genommen.
Mhm.
Und das klappt alles ganz gut.
Kurze Frage.
Zu lang.
Zu lang?
Nein, mach ruhig.
Zu lange Frage. Okay. Du hast ja gerade gesagt, hier mit dem, dass so unterschiedlich vielleicht. Ja, also im Chor hast du eine andere Einstellung wie jetzt beispielsweise bei einer Band. Wir haben ja öfters in irgendwelchen Coverbands und so weiter gespielt, unterschiedliche Songs und so weiter. Und hast du da auch irgendwie unterschiedliche Verstärker dann genutzt, weil du jetzt gesagt hast, das passt jetzt besser? Also beispielsweise, wir spielen jetzt in einer Band und wir spielen jetzt einmal Green Day und spielen dann irgendwie Iron Maiden und dann spielen wir, jetzt fällt mir nichts ein, blöd.
Die Band ist gut.
Ja, die ist richtig der Hammer. Egal, Alanis Morissette, egal. Würdest du für alle drei jetzt einen anderen Verstärker nutzen oder eine andere Einstellung nutzen? Oder das würdest du wieder so einen Amp nutzen?
Also ich dann, persönlich.
Du brauchst jetzt zum Beispiel hier mehr Verzerrung, also machst halt mehr Gain rein oder so.
Genau.
Würdest du das so oder gehst du so an die Sache ran oder guckst du, ach guck mal, der... Ah, wir spielen was von Metallica, der James Hetfield, ich soll ja die Gitarre von James Hetfield spielen.
Genau, also nehme ich dann die Gitarre kaufen am besten, genau.
Genau, richtig. Nee, Quatsch. Aber würdest du jetzt das so rum in deinem, du hast ja diesen FM3, würdest du das so einprogrammieren oder, ja gut, ist klar, der Aufriss und so weiter, aber würdest du das so machen oder hättest du jetzt einen Amp? Ich glaube, du hast schon mal drüber gesprochen, aber ich dachte, ich frage nochmal blöd.
Ja, also ich persönlich, wie gesagt, mache es immer so, genauso wie ich es gesagt habe, mein Sweet Spot, dass der Gitarrensound, so wie er ist und dann mit Booster. Also ich habe da wirklich, egal was ich dann spiele, dann tue ich lieber am Volumenpotty ein bisschen drehen. Wenn ich dann merke, oh, da sind mehrere Lieder, wo doch ein bisschen verzerrtere Gitarre drin ist, dann würde ich einfach ein bisschen anders das Ganze einstellen für die Band. Aber trotzdem würde ich nur einen Amp hauen, weil ich glaube nicht, dass ich das Ganze so gut hinkriege, dass ich für jedes Lied einen anderen Amp hole, dass das dann auch nach draußen hin die ganze Zeit so klingt.
Ich glaube, der Mischmann,
wenn ich das zu Hause einstelle, das ist eine Sache. Ja. Aber nach vorne.
Und der Mischmann
stellt der Mischmann das wunderbar ein für den einen Amp. Hast du sonst noch was? Ja, klar, dann hole ich den Amp, dann denkt er, ach du Gott, das klingt ja jetzt ganz anders da. Und das lasse ich lieber, weil ich nicht, glaube ich, das nicht so gut hinkriege. Und manchmal denke ich schon, da merke ich, das ist eigentlich ein, ich habe normal verzerrte Gitarre und da merke ich, das ist schon richtig, das ist ein Fassverzerrer in der Band. Und ja, ich habe es bis jetzt noch nicht so gemacht, aber theoretisch könnte ich dann auch ein Fass zum Beispiel reinbringen, dass ich dann einen Fassverzerrer hole und so weiter und so fort. Das wäre alles denkbar.
Okay.
Und machbar ist alles. Ich denke, ich würde es eher, wenn ich genauer sein möchte, ich bin ja nicht ganz so genau, weißt du, wenn ich genauer sein möchte am Sound, würde ich, glaube ich, eher mit Verzerrern arbeiten, dass der Verzerrungsgrad dann besser getroffen wird, als dass ich dann zu viele Amps benutze.
Ich würde aber jetzt
würde ich jetzt so machen.
Ja, ich würde jetzt gerne nochmal zu dem Mythos des perfekten Sounds nochmal zurückkommen.
Gehört aber auch dazu.
Es gehört dazu.
Könnte man einen riesen Fass aufmachen jetzt.
Wir können jetzt noch 25 Folgen machen daraus. Aber ich würde trotzdem noch zu diesem Mythos des perfekten Sounds nochmal zurückgehen, warum das eigentlich ein Mythos ist. Das ist so eigentlich, was mich auch so ein bisschen interessiert.
Genau, jetzt kommt es ja mal zu den ganz harten Fakten.
Fakten, ganz genau. Und man kennt es ja selbst irgendwie. Es ist ja oft so, du hast ja gerade auch gesagt, zu Hause, boah, klingt das ja der Hammer. Und dann gehst du woanders hin, in den Proberaum oder auf ein Konzert, auf einmal klingt das ja komplett anders. Und diesen, kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, ist oft so, zu Hause stelle ich alles ein, ja, und denke ich, boah, das ist der Hammer-Sound und ich gehe in den Proberaum und dann geht's los und dann ist es auf einmal bassig ohne Ende oder es ist
die anderen sind immer schuld, denk dran.
Ja, das stimmt, die anderen. Stimmt, die anderen sind schuldig. Ja, genau, hast du recht.
Also, schon haben wir das
Thema gelöst.
Problem gelöst.
Vielen Dank, wir hören
danke,
uns in zwei Wochen nochmal.
Bis zum nächsten Mal, genau.
Nee, aber es ist tatsächlich so. Aber es liegt auch daran, viel auch an dem Raum. Ja? Also, ich bin ja in so meinem, ich bin ja im Keller, wo mein, ich habe so einen Kellerraum, sag ich mal, wo mein Musikgeraffel da drin steht. Ich glaube, es sind 15 Quadratmeter, dieses kleine Räumchen, und da stelle ich alles ein und so weiter. Ist natürlich die Lautstärke nicht so groß wie im Proberaum oder wie bei einem Konzert, sondern alles sehr gediegen, wie man das im Hunsrück sagt. Und weil sonst fliege ich aus unserer Wohnung oder aus unserem Haus raus, weil es gibt doch drei andere Mitbewohner und die sind da, glaube ich, nicht so froh, wenn ich hier
ja,
Vollgas
mache. Ja, es wummert ja auch anders. Also in einem kleinen Raum wummert das einfach völlig anders genau. Wie im großen Raum, wenn man zu laut macht.
Richtig. Und das ist schon wieder ein Grund, warum es im Proberaum beispielsweise nicht funktioniert, weil der Raum ist vielleicht etwas größer. Dann kommen ja noch Schlagzeug, die zwei anderen Gitarristen, der Sänger, vielleicht ist noch ein Keyboarder, ein Bläsersatz und so weiter mit dabei. Und da klingt das alles ganz anders. Und vielleicht kommt beispielsweise, beim Bass ist ja so ein Problem, dass der Bass gar nicht durchkommt. Und das ist ja nicht, und das ist auch so ein Mythos, Bass, da musst du halt mehr Bass reindrehen. Nein, das ist der falsche Weg. Nicht den Bass reindrehen. Manchmal muss der Bass auch eher raus. Du musst dich eher herausheben. Es ist nicht immer der tiefste Ton, den man haben muss in einer Band. Genauso ist es
als
auch,
Bassist jetzt,
als
genau.
Als Bassist, genau. Ich spreche als Bassist, ganz genau. Kann auch umgekehrt sein, dass zu Hause alles dünn ist, im Proberaum voll bassig oder zu Hause bassig ohne Ende und im Proberaum zu dünn. Es ist immer, ja, man muss da immer ein bisschen rumexperimentieren. Zu Hause klingt eh immer alles viel besser. Die anderen nervigen Musiker, die immer noch dabei sind in so einer Band, die sind nicht da. Da kann man halt machen, wie man möchte. Und dann kommt das eh noch viel, viel, viel cooler rüber.
Ja, und du bist es auch gewohnt, den Sound zu Hause, weil du den ja jeden Tag hörst.
Den hörst du jeden Tag,
von daher hast
genau.
Du da auch immer so das im Ohr. Und man, aber jetzt mal so eine kleine Lanze brechen, man gewöhnt sich auch dran. Also wenn ich einen Sound kreiere, bei mir ist der Sound hier relativ, wenn ich jetzt einen anderen, also jemand, der zu Hause nur übt, wird jetzt sagen, mein Gott, klingt das dünn. Für mich ist der Sound hier zu Hause so eingestellt schon, dass man den auch relativ laut machen kann, weil ich weiß, wenn es lauter wird, wird es auch massiger und bassiger. Und dementsprechend ist bei mir hier schon der Bass schon relativ raus. Mhm. Und ja, daran habe ich mich auch gewöhnt. Ich weiß, dass er hier zu Hause relativ dünn klingt. Also für mich nicht, weil ich mich dran gewöhnt habe. Und dann, wenn ich aber den Laut aufdrehe, immer noch gut klingt. Das sind aber auch Erfahrungswerte, die man dann hat gesammelt mit der Zeit. Und das Ohr drauf trainiert oder sozusagen. Ich weiß nicht, wie man es sagen soll.
Aber das ist auch ein guter Einwand mit dem Ohr. Es ist oft so, das ist mir aufgefallen, du bastelst an deinem Sound rum, weil du brauchst irgendeinen Sound, den und den, XY, und dann stellst du ihn ein, denkst so, boah, Hammer, das ist der Hammer-Sound. Und am nächsten Tag, ja, schaltest du normales ein, willst du mal gegenchecken, denkst du, mein Gott, was ist denn das für ein Mist? Es ist tatsächlich so, dass die Ohren auch ermüden können. Irgendwann ist dann also, da geht es nicht mehr so richtig und dann hört man das nicht mehr so präzise und vielleicht wird man auch zugemüllt, weil man die ganze Zeit da am Rumprobieren ist und denkt, oh, super, super, super. Und dann am nächsten Tag klingt es dann doch nicht so hammermäßig. Und genauso ist es nochmal in Sachen Band. Ja, zu Hause klingt das alles super und im Proberaum wieder anders. Man stellt es im Proberaum um, ja, dass es irgendwie passt, hört sich das zu Hause nochmal an, denkt sich, bei Gott, ist das für ein komischer Sound. Es ist halt im Bandkontext immer anders als alleine. Das wollte ich nochmal sagen, um nochmal eine kleine Schleife zu drehen.
Vielleicht noch eine Anekdote dazu. Ich bin jetzt, ich habe mir jetzt mal zum Spaß, ich habe ja immer diese also ich habe keine 12er-Box hier. Ich habe zwar welche hier, aber wenn ich übe, habe ich so eine 8 Zoll Speakerbox von Headrush gehabt die ganze Zeit. Und das ist so eine Monitorbox, die man auf den Boden stellt. Ist aber halt für Modular-Amps gemacht. Und es gibt jetzt von Headrush eine kleine Box. ja, keine Ahnung. Da sind zwei Miniboxen drin. Ich glaube, ich weiß nicht, wie groß. Sorry, bin schon raus. Und das ist eine ganz kleine Box. Und das ist wirklich nur ein Überamp. Normalerweise bin ich kein Freund von Überamps gewesen. Ich habe immer gedacht, komm, ich habe ja hier jetzt die 8 Zoll Box, das reicht und so. Und jetzt habe ich einfach mal zum Spaß gedacht, komm, hol's mal, weil die war relativ günstig. Die hat nicht so viel gekostet. Und dann habe ich die mal gekauft und probiere die jetzt ein bisschen aus. Und da kommt auch noch eine Folge natürlich dazu, wie das so ist, die Boxen und so. Und es ist einfach wirklich ein ganz anderer Sound, sage ich jetzt mal. Und wie gesagt, wir machen noch eine Folge drum. Ich muss noch ein bisschen rumprobieren, ein bisschen austesten. Und dann machen wir da auch noch eine schöne Folge drum, ob es wirklich Sinn macht, so eine Übo-Box zu benutzen oder nicht. Aber man muss schon sagen, die haben auch ihre Berechtigung, sage ich jetzt einfach mal, um nicht zu weit vorzugreifen. Kommt noch.
Kann ich ein bisschen klug scheißen? Und zwar heißt.
Nee, nicht zu viel, nur ein bisschen.
Ja, es heißt Headrush FR FR Go. Und die hat 2x3 Zoll Lautsprecher drin.
Ah, siehste.
Jo, aber.
Ich wusste es nicht.
Aber da werden wir nochmal drauf eingehen. Vielleicht machen wir hier und da wirklich mal so ein bisschen nochmal Equipment-Tests, wo wir ein bisschen erzählen, was wir gekauft haben und mal ein bisschen unser hobbymäßiges Fachwissen da reinzubringen. Das haben wir hier und da schon mal gemacht in älteren Folgen und vielleicht machen wir das hier auch nochmal. Genau.
Auf jeden Fall, das muss bleiben. Wir kaufen ja immer wieder ein bisschen was, um was zu testen. Nicht, dass wir das live vielleicht benutzen würden oder sonst was. Es ist auch einfach für uns, um auf dem Laufenden zu bleiben, was rumzuprobieren und so weiter.
Oder weil wir irgendwie
einen Mist im
Kopf haben, weil wir denken, das ist der Hammer.
Es muss mal sein. Generell nochmal zurück zum Mythos des perfekten Sounds. Nochmal vielleicht gemeinsam. Also es hängt wieder an vielen Faktoren. Der Sweet Spot ist im Prinzip da, wo du bist. Stellst du das Ding ein, dass es gut klingt, an diesem Ort, zu dieser Zeit, in deinem Ohr. Das ist der Sweet Spot. Der kann zu Hause wieder anders sein. Man kann sich dran gewöhnen, man kann die Ohren drauf trainieren, so wie ich das gerne, also so wie ich das habe. Und ich weiß, da muss der Bass so und so sein, damit es nicht zu sehr wummert und so, damit das noch gut klingt. Und es ist noch ein ganz wichtiger Zusatzfaktor. Ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, aber ich erzähle es immer wieder gern. Es ist nun mal auch ein Riesenunterschied, wer spielt.
Jo.
Wie gesagt, der Kollege hat den Sound eingestellt und das hat natürlich auch gut geklungen und so. Und dann habe ich einfach mal die Gitarre genommen mit seinem Amp, alles. Und es hat sich völlig anders angehört. Also wirklich völlig anders angehört, weil ich einfach anders angeschlagen habe und einfach auch anders spiele. Das ist echt der absolute Hammer, was auch aus den Fingern kommt oder aus dem Pick kommt. Ganz wichtig, da hat vielleicht ein anderes Pick gespielt, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ein völlig anderer Sound rausgekommen. Alex, du kannst das bestätigen.
Ist so. Und genau dasselbe hat ja der Sebastian zu Anfang unserer Folge ja auch schon gesagt oder geschrieben, dass ja auch das anders sein kann. Und ich glaube, das hat er auch so ein bisschen mit gemeint, dass auch unterschiedliche Musiker auch anders klingen können. Also es heißt jetzt natürlich auch nicht, ist auch so eine Anekdote, die ich mal gelesen habe, und zwar Josh Holmes von Queens of the Stone Age. Das ist ja der Sänger und Gitarrist von der Band und der hat immer so ein bisschen Geheimnis gemacht, was er für ein Equipment hat. Und irgendwann kam dann raus, irgendwelche Freaks waren das. Hey, du hast ja den und den Verstärker und den Amp und so weiter. Ja, cool. Dann hat er gesagt, ja, ist ja schön, dass ihr das jetzt wisst, aber trotzdem werdet ihr nicht so klingen, wie ich klinge, weil ich ganz anders spielen werde. In irgendeiner Fachzeitschrift war da mal so ein Interview drin gewesen, aber es war immer so ein Mythos gewesen, was hat denn der für ein Gemüppels und so weiter und für Geraffel. Und da kam das dann halt bei rum, ganz genau.
Das ist ein Riesenhinweis auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz macht es so und ihr macht es auch eigentlich alle so. Ihr habt euren Sweet Spot, ihr spielt Gitarre und das ist dann eben geil. Das große Problem ist halt, ihr hört dann online oft eine Band oder einen, der irgendeinen Verstärker präsentiert und sowas. Und dann denkt ihr, boah, das klingt ja viel geiler wie das, was ich zu Hause habe. Ob das wirklich so ist, ist immer eine Frage. Und deswegen, Und wir sind ja nicht davon frei, auch Alex und ich, was wir schon alles bestellt haben, was wir gedacht haben, so geil ist. Und lasst euch einfach davon nicht zu sehr beirren. Ich bin auch immer wieder gewillt, was Neues zu bestellen und sonst was, aber das FM3, das ich habe, das bietet so viel und ist so gut. Und wenn ich das jetzt hätte, würde ich das wieder so einstellen, wie ich es eh schon habe, und würde im Prinzip eigentlich genauso klingen. Mhm. Ich weiß auch nicht. Ich habe hier zum Beispiel auch noch einen Camper stehen, den habe ich auch ab und zu nochmal an. Und den stelle ich genauso ein. Und ja, was soll ich sagen? Klingt sehr, sehr ähnlich.
Ja, man hat halt so seinen Sweet Spot im genau. Kopf, und den stellt man immer wieder, irgendwie kommt man wieder auf das gleiche Ergebnis, obwohl man ein bisschen rumprobiert. Jo. Mhm.
Ja, also auf gut Deutsch, Mythos hin oder her, habt Spaß und macht euch nicht zu viele Gedanken.
Ein cooles Schlusswort, also ein sehr cooles Schlusswort, macht euch nicht so viele Gedanken, macht einfach, habt Spaß an der ganzen Sache. Jo, ich würde sagen, falls du nicht noch was hast, würde ich gerade zur Endrunde rennen.
Ja, ich denke mal, wir haben alles so ein bisschen angeschnitten sozusagen. Ach,
zur Not machen wir noch eine Folge in den nächsten 5000, wo wir nochmal drauf eingehen. Jo, nochmal vielen Dank an Sebastian für deine Mail und sehr cooler Einwand. Ja, stimmt, da sind wir nicht drauf eingegangen, habe ich ja schon zu Anfang erwähnt. Und an alle anderen, wenn ihr eine coole Bluesband braucht, Village Blues aus Idar-Oberstein. Die sind eure Leute, hübsche junge Männer, und die machen auch coole Mucke. Und daher, wie gesagt, die könnt ihr gerne mal engagieren. Jo, da würde ich sagen, das wäre es wieder für heute, und dann sehen wir uns oder hören wir uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.
Ja, gebt uns auch eure Erfahrungen. Was ist euer Sweet Spot? Wie habt ihr den rausbekommen? Wie ist es bei euch, so wenn ihr in anderen Locations seid? Gebt uns ruhig ein paar Infos. Ansonsten wünsche ich allen noch 2 wunderschöne Wochen und bis denn dann. Ciao.